Wie wollen wir denn den Podcast nennen überhaupt, Rolf? Wollen wir das die 4-Stunden-Woche nennen oder die 4-Hour-Work-Week?
Ich würde es mal die 4 Stunden Arbeitswoche nennen. Also, weil es ja um die unangenehme Arbeit geht, nicht nur um die 4 Stunden Woche. Die Woche hat natürlich mehr als 4 Stunden und dann würde ich, um das mal ganz klarzustellen, dass wir über die unangenehmen Aspekte reden, über die Arbeitswoche sprechen dann. Im englischen Original ist das ja auch so. Da heißt das Buch ja The 4-Hour-Work-Week und nicht die 4 Stunden Woche.
Willkommen zum Tonabnehmer Nummer 11. Aufgenommen am 2.11.2007. Und mit mir im Internet ist Rolf F. Katzenberger. Hallo Rolf.
Ja, grüß dich Frank, hallo.
Ja, stell dich nochmal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
Jo, also ich arbeite als Coach, Consultant, Systemanalytiker im Wesentlichen mit zwei Standbeinen. Das eine ist natürlich Softwareentwicklung. Da verstärkt im Bereich agile Methoden, also Extreme Programming, Scrum oder auch Lean Software Development und dann auch im Bereich Java, die ganzen Enterprise-Technologien eben. Da arbeite ich teilweise als Analytiker in Teams mit, aber ich coache auch Teams, um ihnen agile Methoden speziell näher zu bringen. Mein zweites Standbein seit einiger Zeit ist jetzt Selbstmanagement und Selbstorganisation. Ja, so ein paar Stichwörter kennt wahrscheinlich jeder, Getting Things Done in diesem Bereich oder aber so richtige Klassiker wie von Stephen Covey, die sieben Wege beziehungsweise Seven Habits, wie es auf Englisch heißt.
Ja.
Und jetzt seit April habe ich mich ein bisschen verstärkt mit der 4-Stunden-Arbeitswoche beschäftigt, also mit dem Buch The 4-Hour-Workweek von Tim Ferriss und wie man das auf deutsche Verhältnisse vielleicht übertragen kann.
Genau, über all diese Themen schreibst du auch auf deinem Blog, sogar zweisprachig.
Jo.
Werf mal kurz die Adresse raus.
Das Blog, in dem ich über Selbstmanagement und Selbstorganisation schreibe, ist evoment.net, also nicht ment mit hartem T, sondern mit weichem T am Schluss.
Buchstabier mal.
evoment.net.
Okay.
Also net, um das nicht unbedingt jetzt gleich auf die deutsche oder auf die Com-Schiene zu bringen, sondern um es richtig allgemein zu halten. Und wer sich für die andere berufliche Seite von mir interessiert, der findet mein Profil am besten auf hing.com, das frühere OpenBC. Ist auch öffentlich, kann jeder reinschauen.
Ja, kann ich auch beides verlinken von der Tonabnehmerseite aus.
Jo.
Ja, wir wollen heute mal über Lifestyle Design sprechen, speziell das Buch von Tim Ferriss. Wie bist du denn darauf aufmerksam geworden überhaupt?
Ja, ich muss sagen, durch den Marketing-Hype. Also die Welle ist von Amerika rübergeschwappt nach Deutschland. Ich habe es allerdings schon relativ frühzeitig in die Finger bekommen, habe es also im April zum ersten Mal darüber gehört und habe es dann im Mai in den Fingern gehabt. Und der Titel ist natürlich schon ziemlich reißerisch, aber ich gebe zu, das hat bei mir funktioniert. Deswegen habe ich es auch angefangen zu lesen. Ich habe allerdings festgestellt dann, dass es ja vielleicht leicht irreführend ist, aber trotzdem ein sehr gutes Buch ist.
Ja, ist bisher auf Englisch. Ich glaube, die deutsche Übersetzung, hattest du erzählt, ist in der Arbeit.
Ist in Arbeit, ja. Ich habe vor kurzem eine Mail bekommen, dass in ein paar Monaten die sogar rauskommen soll. Ich weiß aber noch nichts Näheres, also kann ich nicht sagen. Ich habe auch den Übersetzer noch nicht aufgetrieben, aber interessiert mich schwer, bin ich auch dahinterher, den zu finden.
Ja, magst du mal ganz kurz die Stützpfeiler vorstellen? Worum geht's?
Jo, also Tim selber bringt es auf ein kurzes Merkwort, das nennt er Deal, also der englische Deal. Ja, seine Theorie oder sein Gedankengebäude besteht also aus 4 Komponenten. Das D steht bei ihm für Definition. Was will ich im Leben erreichen? Welche Befürchtungen habe ich? Wie kann ich die angehen? Welche Ziele habe ich? Was für Träume habe ich? All das sich erstmal klar zu machen und zu überlegen, das ist also im Prinzip schon mal die erste Phase, die er vorschlägt. Das zweite wäre dann das E, wie eliminieren. Eben all das zu eliminieren, was unnötig ist, was mir dabei im Weg steht, meine Träume zu realisieren. Ja. Der dritte Teil, das A in Deal, wäre die Automatisierung des Einkommens. Das interessiert die meisten, wenn ich darüber rede. Geld im Schlaf verdienen, ja. Interessiert die meisten, denke ich.
Und das ist das Schwierigste von denen.
Das ist das Schwierigste, ja. Das ist auch das, wo sich die meisten wahrscheinlich mehr von dem Buch versprechen, als tatsächlich drinsteht. Also Tim beschreibt zwar, wie man das dann organisiert und bietet auch sehr viele Ressourcen, eine Unmenge von Links an. Aber die Geschäftsidee muss man letztlich natürlich schon sich selber aufsetzen. Also da wird man jetzt nicht die Goldgrube drin finden, was man da alles machen könnte, sondern nur, wie es dann funktioniert, wenn man denn eine gute Idee hat.
Ja, richtig.
Oder wie man sie testet erstmal, ob sie überhaupt gut ist. Ja, und der letzte Buchstabe in Deal, das L, steht für Liberation, auf Deutsch, naja, Befreiung. Das heißt, wie man sich selbst dann auf in alle Welt machen kann, damit man nicht mehr den normalen Beschränkungen von Zeit und Ort unterliegt, die halt so ein normaler Angestellter hat. Also, dass man zu einer bestimmten Zeit, montags bis freitags, 40 Stunden die Woche an einem bestimmten Ort, nämlich seinem Arbeitsplatz sein muss. Das wäre also der vierte Teil des Buchs, wie man sich von diesen Beschränkungen so weit wie möglich befreien kann.
Ja.
Jo.
Ja, weswegen ich fand, dass es gut zum Tonabnehmer passt, ist, weil einfach viele von uns Softwareentwicklern, Wissensarbeitern und so weiter sowieso schon zum Teil einen mobilen Lebensstil führen. Wir arbeiten für verschiedene Kunden, sind unterwegs. Einige Leute arbeiten für kurze Zeit in bestimmten kleinen Teams oder aus dem Café heraus. Das Buch der digitalen Bohème ging ja auch in diese Richtung. Was denkst du, können halt vor allen Dingen Softwareentwickler mitnehmen von den Ideen? Also um mal so ein bisschen die Erwartungshaltung zu klären.
Ja, also als Softwareentwickler hat man zumindest schon mal rein technisch die Möglichkeit, Sachen überhaupt ein bisschen losgelöst von Zeit und Ort zu betreiben. Also viele andere Arbeitnehmer haben das halt nicht. Von denen wird erwartet, dass sie in ihrem Büro auftauchen und die müssen sich dann im Prinzip anders behelfen, also sich anderweitig die Freiräume erkämpfen. Für Softwareentwickler ist der Lebensstil oder die tägliche Arbeit schon so weit in Richtung Freiberuflertum abgedriftet, dass es manchmal sogar nur ganz, ganz wenig Unterschiede gibt. Gilt aber allgemein für Arbeitnehmer. Also wenn man sich die aktuellen Diskussionen anschaut, gerade in Deutschland, Verlängerung der sogenannten Probezeit auf 24 Monate oder aber dann das Renteneintrittsalter auf 67 Jahre hochsetzen, das räumt alles mit vorhandenen Sicherheiten auf, die es nicht mehr gibt für Arbeitnehmer. Also der Arbeitnehmer an sich wird dem Freiberufler immer ähnlicher. Und von daher ist es eher sogar ein bisschen riskant, wenn man sich nur auf diese Schiene Arbeitnehmer einschießt und dann denkt, das wäre sozusagen wesentlich sicherer als das, was man als Selbstständiger machen könnte. Und für Softwerker ist die Kontaktanbahnung, die Akquise insgesamt vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher als für andere.
Ja, das ist ja auch ein Thema, was bei Tim Ferriss immer wieder durchkommt, dass wir viel von unserem Verhalten kommt einfach von aus sozialen Gefügen, an die wir uns irgendwie gewöhnt haben und die wir halt schon lange nicht mehr in Frage gestellt haben, wie zum Beispiel das Rentensystem, was, ich glaube, auf Bismarck zurückzuführen ist und wo wir uns alle umorientieren müssen. Und er letztendlich sagt, dass wir uns darauf halt natürlich nicht mehr verlassen können und halt dann eben die sogenannte Rentenzeit halt ein bisschen nach vorne verlagern und mehr aus unserem Leben machen.
Ja,
das Leben aktiver gestalten.
Genau. Das ist die Frage, ob man so einfach die gängigen Definitionen übernimmt, die eigentlich schon gar nicht mehr so ganz stimmen. Also wenn man so wirklich sich dem Klischee hingeben will und sagt, ich arbeite jetzt 50 Jahre lang, vielleicht sogar 60 Jahre lang, gehe dann in Ruhestand und dann fangen all die tollen Sachen an, die ich im Leben machen möchte, muss man halt klar sagen, das funktioniert einfach nicht mehr so. Also die Generation meines Vaters zum Beispiel, die konnte das vielleicht noch machen. Mein Vater hat zum Beispiel 25 Jahre für die gleiche Firma gearbeitet, aber solche Erwerbsbiografien, wie man neudeutsch sagt, die gibt's heute einfach nicht mehr. Da muss man sich anders umtun. Oder was sind meine persönlichen Vorstellungen, wo ich hinkommen will? Will ich zum Beispiel tatsächlich jetzt der vom Mitarbeiter zum Chef einer Firma werden? Will ich mir diese Arbeit tatsächlich aufhalsen? Oder will ich nicht viel lieber nur der Eigentümer bzw. Besitzer sein, dass ich sozusagen mein passives Einkommen habe, das ich in möglichst kurzer Zeit mir erwirtschafte und den Rest meiner Zeit dann für die Dinge aufwende, die mir wirklich wichtig sind? Oder umgekehrt, was bedeutet für den Einzelnen jetzt eigentlich so Glück oder Zufriedenheit, wenn du jemanden fragst, was willst du im Leben erreichen, was sind deine Ziele, was macht dich glücklich, dann hörst du oft nur sowas wie, muss ich mal einen Moment nachdenken und dann kommen so die Klassiker, ja, so Glück, Zufriedenheit, das sind aber alles keine Ziele, also nichts, was man jetzt planen kann, angehen kann, sich eine bestimmte Deadline setzen, bis man sie erreicht hat. Das ist ein bisschen zu unkonkret, ja. Oder du hörst auch viele Sachen, die sich mehr um das Haben von Dingen drehen, also was man sich alles leisten können will. Wenn man sich darauf fokussiert, dann ist es klar, dass man möglichst viel Geld anhäufen muss, um seine Träume zu verwirklichen. Aber es gibt ja neben dem Haben auch noch das Tun oder das Sein. Also wenn ich zum Beispiel jetzt einen Segeltörn durch die Ägäis machen will, dann muss ich dafür nicht das Boot selber besitzen oder kaufen. Kann ich auch mieten. Oder wenn ich ein toller Tango-Tänzer sein will, dann muss ich halt einen Tanzkurs machen und der kostet auch nicht die Welt. Also wenn man die Träume ein bisschen verschiebt vom Haben weg zum Tun und zum Sein, dann kann man eigentlich mit dem Geld, was man bisher fürs Haben ausgegeben hat, ja schon viel von seinen Träumen im Bereich Tun und Sein verwirklichen.
Das
Also
hört
das,
sich,
was man, pardon?
ja, erzähl.
Ja, das, was man sich so als Einkommen dann ausrechnen kann, was man monatlich bräuchte, so eine Art monatliches Zieleinkommen, das ist dann vielleicht gar nicht mal so hoch. Also muss ich gar nicht so unterscheiden von dem, was man bisher für das Kaufen von Sachen ausgegeben hat oder für das Finanzieren von Sachen.
Ja, das ist jetzt das Streamlining aus der Definitionsphase, richtig?
Genau, ja. Also man sollte eigentlich ja, Träume nicht bis auf den Ruhestand verschieben, sondern immer so einen kleinen Mini-Ruhestand einschieben und sich vielleicht vier, fünf seiner Träume vornehmen, für das nächste halbe Jahr einplanen. Wie erreiche ich die? Wie kann ich das realisieren? Und dann das Ganze auch finanziell so entsprechend durchplanen. Das nennt er Dreamlining, also als Kombination aus Traum und Zeitlinie, also Timeline.
Ja, und es fängt damit an, dass man sich überlegt, wie viel Geld brauche ich eigentlich für meine idealen Lebensvorstellungen, richtig?
Genau. Also die normalen ja, Lebenshaltungskosten, die sind selbstverständlich so gut wie unveränderlich, egal ob man jetzt als Angestellter oder als Freiberufler oder in einer Mischform arbeitet. Aber wie gesagt, die Dinge, die man ja haben zu müssen glaubt, die muss man vielleicht gar nicht haben und kann das Geld eher anderweitig investieren und dann werden plötzlich richtig coole Sachen möglich, die man sich schon immer erträumt hat. Man sollte sich also wirklich fragen, was macht mir denn ein Heidenspaß? Wobei empfinde ich helle Freude und nicht, was kann ich als nächstes kaufen? Was will ich als nächstes haben? Und dann werden plötzlich die Prioritäten ganz andere. Man ändert seine Definition seines Lebens, was man haben will und was man auch, ja, erreichen will.
Ja, er nennt dann die Leute, die sich an seiner Philosophie orientieren, was war das, die neuen Reichen?
Die neuen Reichen, ja, keine Neureichen, sondern die neuen Reichen.
Ja.
Wobei er Reichtum ein bisschen anders definiert. Also Reichtum ist für ihn ja, ja frei über seine Zeit und den Ort, an dem man sich befindet, bestimmen zu können. Das bedeutet nicht, dass man ein dickes Bankkonto hat, obwohl es natürlich nicht schadet, sondern dass man im Gegensatz zu denen, die förmlich an ihren Arbeitsplatz und an ihre Arbeitszeiten gekettet sind, ein bisschen was voraus hat, beziehungsweise anders leben kann.
Ja, das fand ich halt auch gut. Seine drei Währungen, mit denen er das letztendlich misst, Zeit, Einkommen und Mobilität, in genau dieser Reihenfolge. Und ja, Zeit ist nun mal einfach endlich. Irgendwann leben wir halt ab und dann wäre halt schade, wenn man dann halt nicht das aus seinem Leben gemacht hat, was man eigentlich ursprünglich mal machen wollte.
Ja, oder ob du überhaupt im Alter dann noch so fit bist, dass du die Dinge, die dir mal damals richtig Spaß gemacht hätten, dann noch machen kannst. Das
Richtig,
ist ja auch ein Aspekt.
sich einfach nur treiben lässt und nie wirklich darüber reflektiert, wohin man eigentlich selbst möchte, anstatt sich halt einfach immer nur schubsen zu lassen. Gut, um aber Zeit zu gewinnen, müssen wir irgendwo Zeit einsparen. Das ist das Eliminieren bei ihm.
Genau. Ja, der erste Punkt ist eigentlich relativ simpel. Man muss aufhören mit dem Zeitmanagement. Es geht ja nicht mehr darum, seine 40-Stunden-Woche jetzt irgendwie möglichst vollzupacken, sondern man hat ja gesagt, okay, Arbeit ist für mich der eher unangenehme Teil. Ich verdiene damit das Geld, was ich für meine Träume brauche. Wie schraube ich also die richtige Arbeitszeit runter? Und daher kommt auch der Titel des Buchs, die 4 Stunden Arbeitswoche heißt das ja nicht, dass man nur 4 Stunden die Woche überhaupt irgendwas macht, sondern dass man den unangenehmen Teil eben so weit wie möglich runterschraubt.
Ist das eine Utopie oder ist das wirklich ernst gemeint?
Das ist natürlich ernst gemeint. Das kommt bei jedem drauf an, wie er das realisieren kann. Ich habe dazu auch Vorträge schon gehalten und da kommt halt standardmäßig, besonders von Familienvätern und Familienmüttern, die Rückfrage, wie kann ich das dann überhaupt machen? Ich bin Angestellter, ich muss an meinem Arbeitsplatz sein. Die Sorgen, die muss man sich natürlich schon in der Definitionsphase einigermaßen mal aufgelistet haben und den Worst Case durchgespielt haben. Was passiert denn, wenn ich jetzt sozusagen mir ein zweites Standbein schaffe und nur noch in Teilzeit arbeite? Käme ich dann vielleicht nicht mehr in meinen Beruf zurück oder doch? Was wäre denn das Schlimmste, was mir passieren könnte? Ich hatte es im Einstieg schon gesagt, ich glaube eigentlich nicht so daran, dass das Angestelltenverhältnis jetzt die ultimative Sicherheit bietet. Also da kann man böse auf die Nase fallen. Ich denke, dass ein gesunder Mix aus ja, Angestellten-Dasein und ja, freiberuflicher Tätigkeit oder Nebentätigkeiten da vielleicht mehr Sicherheit gibt als ja, das Gottvertrauen auf den Arbeitsplatz,
Ja.
den man nicht hat. Ja, wie gesagt, dann versuche ich eben nicht die 40-Stunden-Woche durch Zeitmanagement möglichst vollzupacken, sondern ich versuche, den Anteil an Arbeit möglichst runterzudrücken. Ich versuche, die Informationen, die ich aufnehmen muss, zum Beispiel zu beschränken. Ich gehe regelrecht auf eine Informationsdiät. Ich bin selektiv ignorant gegenüber Dingen. Also ich lese zum Beispiel nur noch Bücher von erfahrenen Menschen, die das wirklich auch praktiziert haben, was sie einem da in Büchern erzählen und nicht nur jetzt Schaumschläger sind oder einem ein Buch verkaufen wollen. Oder umgekehrt, wenn ich ein Buch angefangen habe zu lesen, dann lese ich das nicht partout zu Ende. Wenn es schon schwach angefangen hat und dann stark nachlässt, dann lege ich es eben auf die Seite, selbst wenn ich dafür ordentlich Geld bezahlt habe, weil meine Zeit einfach viel kostbarer ist. Ich verbringe nicht so viel Zeit im Fernseher oder ich lese auch nicht unbedingt jede Mail, die CC an mich geschickt wird, weil ich das nicht wirklich alles lesen muss. Neben der Informationsdiät kann ich natürlich auch mal anfangen, die ständigen Unterbrechungen selber zu unterbrechen. Da gibt es ein paar witzige Tipps in dem Buch. Der, den ich am interessantesten fand, war seinen Abwesenheitsassistenten oder den Autoresponder, wie es in anderen Programmen heißt, einzurichten, sodass jeder, der mir eine E-Mail schreibt, eine Antwort kriegt, in der sinngemäß drinsteht: Ja, ich lese meine Mails nur noch zweimal am Tag, mittags und am späten Nachmittag, weil ich effizienter arbeiten möchte. Und wenn Sie mich trotzdem unbedingt erreichen müssen, dann haben Sie ja meine Telefonnummer. Finde ich eigentlich einen ziemlich guten Ansatz, weil das klar macht, dass die E-Mails nicht für ja, unmittelbare Echtzeitkommunikation da ist, sondern dass man sich da nur asynchron unterhält quasi. Und weil es zum Zweiten klar macht, dass man nicht aus der Welt ist. Also wenn jemand unbedingt meint, einen erreichen zu müssen, dann geht das auch über Telefon. Ich muss also nicht den kleinen Briefumschlag rechts unten am Computer ständig sehen, der mir dann sagt, dass wieder eine Mail da ist, und die dann auch noch prompt aufmachen und immer durchlesen.
Ja, es korrigiert einfach diese Erwartungshaltung dieser unglaublichen Dringlichkeit, dass Leute nur noch
Genau.
getrieben von ihrer E-Mail-Inbox arbeiten und nichts anderes mehr geregelt bekommen am Tag.
Dann gibt es natürlich noch so Tipps, die in Richtung gesunder Menschenverstand gehen, also dass man Routineaufgaben einfach automatisiert. Für uns als Softwarehacker ist das ja relativ simpel. Wir können das selbst in die Hand nehmen. Oder umgekehrt, wenn man ja in einer Führungsposition ist, dass man auch versucht, mehr zu delegieren, mehr Vollmachten weiterzugeben, anstatt ständig Micromanagement zu betreiben. Das führt dann auch dazu, dass man vielleicht darüber nachdenken kann, seine eigenen Tätigkeiten und Arbeiten outzusourcen. Das ist eine ganz witzige Perspektive, aber ich denke, das würde ich dann eher unter dem ja, Befreiungsteil oder Liberation-Teil bei Tim Ferriss verbuchen. Können wir aber später noch dazu kommen, denke
Ja,
ich.
so zwei seiner Techniken, die er im Eliminierungskapitel vorstellt, sind ja besonders für Softwareentwickler auch relevant.
Jo, also die echten Klassiker, das sind natürlich das Pareto-Prinzip und das Parkinson-Prinzip oder das Gesetz von Parkinson sogar. Pareto-Prinzip kennt wahrscheinlich jeder, dass man mit 20% Mitteleinsatz 80% der Resultate schaffen kann. So historisch möchte ich nicht darauf eingehen. Ich würde aber trotzdem liebend gern mal den Finger in die Wunde legen in ein ziemlich heftiges Missverständnis. Die meisten verstehen das Pareto-Prinzip so, dass sie sich sagen, ja, also da muss ich fast gar nichts tun und ich erreiche trotzdem fast alles, was ich will. Und die behandeln dann das Pareto-Prinzip so wie so eine Voodoo-Puppe. Also die stochern da so ein bisschen rum und denken, ja, da kommt jetzt irgendwo der riesengroße Effekt am anderen Ende der Welt dabei raus. Und das funktioniert natürlich nicht so. Man muss eher den umgekehrten Weg gehen. Also sich erst einmal die 100% seiner Ziele genau angucken und da das Unwesentliche rausstreichen, die ganzen Nice-to-haves. Und wenn ich dann meine Traumziele von 100% mal auf 80% eingekocht habe, dann kann ich mir überlegen, wo ist jetzt der Hebel, mit dem ich möglichst effizient meine Mittel einsetzen kann, damit genau diese 80% dabei rauskommen. Also nicht umgekehrt den Weg gehen und einfach mal so probieren, ja, wo kommen denn da die größten Effekte raus, sondern klipp und klar seine Ziele vorher angucken und sich genau überlegen, was sind die Essentials, was sind die Sachen, die ich unbedingt haben muss. Und ja, dann kann man sich dran machen, den Hebel zu suchen, wie ich von 20% Mitteleinsatz da auf die 80% Zielerreichung hinkomme.
Ja, das Augenöffnende dabei fand ich ja im Buch vor allem, dass er das wirklich auf alle möglichen Dinge im Leben anwendet. Ja, zum
Genau,
Beispiel,
ja.
dass er seine Kunden zum Beispiel gekündigt hat. Das fand ich sehr extrem. Also
Ja, es
einfach.
geht im, ja, es geht im Guten wie im Bösen. Also man kann sich natürlich fragen, die positiven Ziele erreichen, 20% Mitteleinsatz, wie kriege ich 80% der positiven Ziele? Kann ich auch bei Kunden machen. Welche Kunden sind meine, ja, 20% besten Kunden, die mir 80% meines Umsatzes bringen? Ich kann es aber auch umgekehrt betrachten und mich fragen, welche 20% meiner Kunden sind für 80% von meinem Verdruss und meinem Ärger verantwortlich
Ja.
und dann den Kunden sozusagen in Anführungszeichen kündigen.
Ja.
Das klingt am Anfang ziemlich schräg, so nach dem Motto, der Kunde ist ja etwas Heiliges, dem sagt man nie etwas Unangenehmes und dem Kunden kündigen geht schon mal gleich gar nicht. Aber ich denke, gerade Softwerker, die Dotcom-Blase miterlebt haben, die können das eigentlich schon ganz gut nachvollziehen, wenn du Kunden hast, die im Prinzip nur Anforderungen haben, aber nie ihre Rechnungen bezahlen und eigentlich nur Aufwand verursachen, aber keinen Ertrag bringen, dann reißt es am Ende die eigene Firma natürlich auch mit. Also, das ist keineswegs so eine exotische Idee. Durchaus folgerichtig, finde ich.
Ja, gerade da fand ich habe da mal den Rat von Jutta bekommen und die hat ihn, glaube ich, wiederum von Alistair Coburn, der sagte, dass man sich als wir Freiberufler in der Softwarebranche, wir müssen uns einfach unsere Latte legen, wie viel Geld wir im Jahr verdienen wollen. Weil wer es halt gut macht, der kann, es gibt nach oben halt keine Grenzen. Du kannst halt noch Wochenenden durcharbeiten und noch mehr Aufträge annehmen. Man muss sich wirklich selbst überlegen, wann habe ich das Geld verdient, was ich verdienen möchte in diesem Jahr.
Ja.
Weil du ansonsten halt keine Grenzen findest. Du kannst halt immer noch mehr machen.
Ja, genau. Also mein Ziel ist auch nicht unbedingt jetzt die 4 Stunden Woche. Also ich versuche das nicht unbedingt auf den Wochentag drunter zu brechen, sondern ich habe es lieber, wenn ich so einen Teil des Jahres arbeite und einen anderen Teil des Jahres dann für mich habe. Also wie ich mich weiterentwickeln kann, was ich noch dazulernen kann. Und natürlich auch, dass ich mal in Urlaub fahren kann. Also als Freiberufler ist das natürlich ja, wesentlich einfacher als für einen Angestellten.
Ja.
Ein Angestellter muss halt ein bisschen gucken, dass er die in Deutschland möglichen Wege beschreiten kann. Also speziell was Nebentätigkeitsklauseln in seinem Arbeitsvertrag angeht, muss er gleich von Anfang an darauf achten, dass ihm da keine großen Steine in den Weg gelegt werden. Wenn es ihm möglich ist, in Teilzeit zu arbeiten, vielleicht in Absprache mit dem Partner, dann kann man auch den Weg in Deutschland ganz gut gehen. Was schwierig wird, ist im Bereich Telearbeit. Also Tim Ferriss beschreibt in seinem Buch, muss man ganz klar sagen, amerikanische Zustände. Also er beschreibt auch Techniken, wie man sich sozusagen still und heimlich aus dem Büro verabschieden kann und dann auch zu Hause nur noch einen Bruchteil der Zeit arbeitet. Zwar mit den gleichen Resultaten, aber eben nur einen Bruchteil der Zeit. Und das wird in Deutschland schwierig. Also wenn dein Vorgesetzter dich anruft und du bist eben telefonisch nicht erreichbar, dann hast du, denke ich, ein Problem. Also in Deutschland muss man mehr auf die Schiene Nebentätigkeiten gehen und Teilzeitarbeit, wenn man in die Richtung überhaupt Erfolg haben
Ist aber ja wahrscheinlich auch gar nicht jedermanns Ziel. Es geht ja letztendlich nur darum, mal die Augen zu öffnen, wie möchte ich eigentlich selbstbestimmter mein eigenes Leben leben.
Ja, ich denke aber, das gehört zum Teil schon dazu. Also unter Nebentätigkeit darf man sich jetzt nicht das riesengroße Business vorstellen, wo ich 50 Angestellte führe, sondern man kann ja mal einen Blick auf eBay zum Beispiel werfen, wie dort die Leute arbeiten. Also es geht darum, sich eben zumindest ein halbwegs taugliches zweites Standbein selbst zu erarbeiten
Und
und nicht
gerade
nur auf den, ja?
ja, und gerade das ist ja über das Web einfacher geworden denn je, weil man sich durch den Longtail und so weiter Kunden auf der ganzen Welt suchen kann. Ja, stimmt. Ja, regt auf jeden Fall sehr zum Nachdenken an. Gerade dieser Teil des Buches. Den
Ja.
Kapitel 1 und 2 finde ich halt fast die stärksten, also
Ja. Ja, es
Definition
gibt
und
auch da
Delegieren.
den meisten Widerspruch. Also zum Beispiel beim Gesetz von Parkinson. Das lautet ja, die Arbeit, die da ist, nimmt die verfügbare Zeit komplett ein. Also wenn ich 40 Stunden die Woche habe, egal welche Arbeit ich habe, sie dehnt sich automatisch so aus, dass sie diese 40 Stunden randvoll füllt und wahrscheinlich sogar noch drüber hinaus. Da kommt ja der meiste Widerspruch von den Lesern des Buches, so nach dem Motto, ich kann meine Arbeit nicht reduzieren, ich brauche so viel Zeit, das ist so viel, das geht gar nicht anders. Aber wenn man sich mal umguckt, auch in eigenen Bekanntenkreis, es gibt schon Leute, die das können, ganz einfach, weil sie es müssen. Also gutes Beispiel sind zum Beispiel alleinerziehende Mütter. Die haben sehr enge Timeframes für alle möglichen Sachen und das, was sie zu erledigen haben, das muss da einfach gemacht werden. Also da gibt es keine Verlängerung, kein Ausdehnen, sondern da gibt es ganz klare zeitliche Grenzen und was da drin nicht gemacht werden kann, das wird nicht gemacht. Oder schau dir einen Studenten an, wenn du sagst, okay, sie haben jetzt 3 Monate Zeit, um eine Hausarbeit abzuliefern. Dann ist die Zeit so bemessen, dass das eigentlich ziemlich großzügig ist. Aber als Student, ja, was macht man? Man fängt halt vielleicht nicht gerade so in der ersten Woche an und vielleicht auch nicht im ersten Monat. Und irgendwann hat man dann so das Limit erreicht, wo es wirklich schmerzhaft wird und wo man anfangen muss. Und dann stellt man fest, dass die Arbeit, die unterm Strich dabei rauskommt, gar nicht so viel schlechter ist, als wenn man jetzt 3 Monate dran gesessen hätte. Also man muss wirklich sehr genau gucken, woher diese Zeitknappheit da rührt und ob das die Arbeit, die ansteht, wirklich so viel Zeit benötigt, wie man glaubt, dass sie benötigt.
Ja, also halt erstmal über Effektivität nachdenken und dann halt die effektiv zu erledigenden Sachen dann auch effizient erledigen, anstatt halt, also erstmal drüber nachzudenken, muss ich das wirklich machen? Also erstmal eliminieren und dann halt sich selbst kurze Zeitboxen setzen, Timeboxing.
Ja, genau. Das funktioniert natürlich noch leichter, wenn man die Arbeit an sich als was Unschönes, als Mittel zum Überleben betrachtet. Also dann tut man sich wahrscheinlich wesentlich leichter, möglichst viel Störendes und Unnötiges zu eliminieren, als wenn sie einem richtig Spaß macht.
Und da geht er ja auch relativ extrem vor, indem er wirklich sein Leben nach Indien outgesourced hat.
Ja, das ist ja, das wäre eigentlich schon der vierte Teil, also die Liberation, die Befreiung. Es ist nicht unbedingt Indien, was hier den Clou bringt. Also er hat zum Beispiel auch nach Kanada outgesourced, wo die Löhne und Gehälter gar nicht so niedrig sind. Es geht da nicht unbedingt darum, jetzt ordentlich Geld zu sparen. Das ist natürlich ein netter Nebeneffekt. Aber es geht darum, dass sich ja wiederkehrende Aufgaben, die man wirklich nicht selber machen möchte und für die eigene Zeit eigentlich zu schade ist, jemand anders überträgt, für den das entweder die Erfüllung seines Lebens ist oder das, womit er sein tägliches Brot eben verdient. Und dann kannst du jemanden genauso gut in Kanada oder in Schottland finden. Und auch für Inder ist es zum Beispiel ja mittlerweile zu teuer, in Indien etwas erledigen zu lassen. Also indische Outsourcing-Firmen, die gucken sich mittlerweile sogar in Nordafrika um, weil sie
Ist nicht wahr?
indische Arbeitskräfte nicht mehr beschäftigen wollen, weil ihnen das zu teuer geworden ist. Also
Ja.
dieses ständige Hinterherhecheln hinter irgendeinem Lohn- und Gehaltsgefälle, das funktioniert, glaube ich, nicht. Das ermöglicht auch keine langfristigen Geschäftsbeziehungen. Ich habe das ja zum Beispiel auch in einigen Fällen ausprobiert.
Genau,
Ich
erzähl
habe
mal.
mich richtig klassisch hingesetzt, mir indische Firmen gesucht, die Outsourcing anbieten und habe ihnen im Prinzip kleinere Aufgaben übertragen wollen. Also typischer Fall wäre ein kleineres Redesign von irgendwelchen Features auf meiner Webseite. Okay, ich wollte eigentlich nicht nur Geld sparen, sondern das Ganze auch unkompliziert gestalten und ein bisschen schrittweises Vertrauen aufbauen. Habe also ein paar Firmen angemeldet, bekam von einer die Rückmeldung, sowas Technisches machen wir nicht. Andere haben mir dann gesagt, okay, dank des Buchs von Tim Ferriss sind wir momentan so ausgelastet, wir können Ihnen erst in 2 Wochen antworten.
Super.
Das waren dann auch Antworten. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Letztlich habe ich dann schon einen relativ angenehmen Kontakt bekommen. Die sind auch alle super höflich. Der Nachteil bei der Sache ist, dass es weit weniger formlos zugeht, als man sich das wünscht. Also am Schluss bin ich für mich an dem Punkt angelangt, wo ich gesagt habe, das Ganze bringt so viele Formalia mit sich in puncto Non-Disclosure Agreement oder auch, ja, im Prinzip kann man schon sagen, fast ein Werkvertrag, den ich da hätte abschließen müssen. Vorauszahlungen, die Möglichkeiten, wie man überhaupt bezahlen kann. Also es ist gar nicht so einfach, mit Kreditkarte zu bezahlen. Also Western Union scheint da im Moment noch eher der Standard zu sein und das ist natürlich ein No-Go für jeden, der ein bisschen sicherheitsbewusst ist. Ja, summa summarum habe ich mir sagen müssen, das ist nicht so unproblematisch, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und dann habe ich diese Schiene erst einmal stillgelegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Worauf ich dann gestoßen bin, was gut funktioniert hat, wenn man Online-Märkte benutzt. Also So die typischen Geschichten wie Elance.com oder Guru.com, wo es überhaupt keine Rolle spielt, wo jemand auf der Welt sitzt, sondern man stellt im Prinzip nur seine Anforderungen ins Netz, sagt, wie viel man in etwa dafür zu bezahlen bereit ist und lässt dann die Leute im Prinzip bieten, um den Auftrag zu bekommen.
Ah, das ist nett.
Ja, und es sollte natürlich ein Marktplatz sein, wo auch die Bewertungen der Dienstleister einsehbar sind, und weil den billigsten unbedingt möchte man nicht unbedingt nehmen. Also es gibt ja auch in Deutschland zum Beispiel für Handwerker entsprechende Plattformen, wo sich Handwerker sozusagen durch ein möglichst niedriges Gebot irgendwelche Dienstleistungen ersteigern können bei ihren Kunden. Aber damit haben viele Leute schlechte Erfahrungen gemacht, weil es da eben dann nur noch um den Preis geht, nicht um die Qualität. Und für mich hat unterm Strich aber ein Marktplatz noch am besten funktioniert. Das ist mein Fazit.
Du wolltest doch auch in kurzen Inkrementen vorgehen mit viel Feedback, und das hat nicht so geklappt, ne?
Das hat nicht so geklappt, als ich Firmen direkt angesprochen habe. Also, wenn man das von vornherein in seine Anfrage hineinpackt, kriegt man da auch relativ eindeutige Statements dazu. Ich hätte also mir vorgestellt, jetzt einfach ein kleines Projekt zum Vertrauensaufbau durchzuziehen und zu sagen, okay, in dieser Website möchte ich die und die Features. Ich möchte jeden Abend so ein bisschen den Fortschritt sehen und dann ein bisschen Feedback geben, wenn noch etwas geändert werden muss, dass das am nächsten Tag dann berücksichtigt werden kann. Ich hätte auch ganz ordentlich dafür bezahlt. Also die Faktoren, die Umrechnungsfaktoren, die sind da nicht so rosig, wie man sich das vorstellt. Man muss da ungefähr schon ein Drittel vielleicht rechnen von dem, was man in Deutschland bezahlen würde.
Ja.
Aber das ging schon mal gar nicht. Also ich hätte nur Feedback im Wochentakt bekommen können, frühestens. Und ich hätte auf jeden Fall vorab bezahlen müssen für einen längeren Zeitraum. Also das war zum Beispiel so eine Formalie, die ja, die einfach nicht wegzudiskutieren war und die nicht wegzukriegen war und die mich dann letztlich davon abgebracht hat, einzelne Firmen konkret anzusprechen. Also den berüchtigten Inder oder den berühmten Inder, je nachdem, wie man es sehen will.
Ja, was ich auf jeden Fall interessant fand daran, war einfach, dass Outsourcing halt nicht mehr nur eine Sache von großen Firmen ist, sondern dass es letztendlich halt wirklich, wenn man sich, wie er es macht, virtuelle Assistenten sucht,
Ja.
dass man halt wirklich auch kleine Sachen wegdelegieren kann. Für mich selbst wäre das nichts. Mir würde da einfach der bürokratische Aufwand zu groß sein, hätte ich keine große Lust zu. Aber
Ja, für mich rentiert es sich im Bereich Internetrecherche zum Beispiel. Ja, zum Teil auch, weil ich gar nicht mit den ganzen Landessprachen vertraut bin. Also wenn ich unbedingt jetzt, sag ich mal, einen chinesischen Podcast auf Englisch haben möchte, also einen, der in China produziert wird, zum Thema, sag ich mal, Energiewirtschaft, dann bin ich da als nicht chinesischsprachiger ziemlich aufgeschmissen, weil ich mich durch die entsprechenden Websites gar nicht durchforsten könnte, um möglichst schnell zu meinem Ziel zu kommen. Und wenn ich nur nach Englischen suche, finde ich relativ wenig. Also das ist eigentlich etwas, was ich so nicht leisten kann. Für jemanden, dessen Muttersprache das ist das keine große Sache. Dafür habe ich auch schon öfters Leute eingespannt. Also das funktioniert auch ganz gut, muss ich sagen.
gut, damit wären wir bei dem L gewesen, Liberation.
Genau.
Haben wir das A so ein bisschen übersprungen, oder?
Ja, das kommt auf die Reihenfolge an. Also als Angestellter ist es vielleicht noch eher sinnvoll, sich das zweite Standbein in irgendeinem fernen Land mit dem L zuerst aufzubauen und dann an die Automatisierung des Einkommens zu gehen. Aber je nachdem.
Ja.
Die Reihenfolge geht auch. Ja, die Automatisierung des Einkommens, das ist das, wo ich immer die meisten Nachfragen kriege, wenn ich Tim Ferriss Buch oder seine Ideen irgendwo vorstelle. Das ist das sprichwörtliche Geld im Schlaf verdienen.
Klingt gut.
Ja, klingt wirklich gut. Ja, jetzt stellen sich wahrscheinlich die Lauscher der meisten Hörer auf, aber wie schon am Anfang gesagt, ich kann da keine Geschäftsideen bieten, beziehungsweise ich könnte schon, aber meine eigenen will ich natürlich nicht verraten. Ja, es fängt damit an, dass man sich darüber Gedanken macht, womit kann ich Geld verdienen? Tim nennt das seine Muse, also nicht eine, die ihn jetzt in lyrischer Hinsicht inspiriert, sondern eine, die ihm schlichtweg das Geld verdient. Auf Deutsch würde man vielleicht eher Goldesel dazu sagen. Tims Aussage dazu ist ganz klar und jeder vernünftige Betriebswirtschaftler wird das auch bestätigen. Man sucht sich zuerst seinen Markt. Man sollte Teil der Zielgruppe sein und nicht einfach davon ausgehen, dass das, was man gerne macht oder das, was man selbst ganz toll findet, sich dann auch automatisch gut verkauft, weil der Weg geht mit Sicherheit in eine Sackgasse hinein. Ja, wie stellt man fest, ob es überhaupt Leute gibt, die sich für eine Sache interessieren? Man kann sich zum Beispiel mal ganz normal in der Bahnhofsbuchhandlung umgucken, ob es Fachzeitschriften dazu gibt. Also es gibt ja mittlerweile für wirklich jedes und alles eine Fachzeitschrift. Ich staune jedes Mal wieder, wenn ich da die Regale durchgehe.
Ja.
Also ich glaube, es gibt sogar eine Zeitschrift für Golfer mit einer Tendenz zu hochwertigem Rotwein. Also habe ich neulich in den Fingern gehabt. Scheint aber dann einen Markt dafür zu geben. Also wenn es solche Ansätze gibt, dass man in so einer Nische Erfolg haben kann, dann ist man schon mal auf dem richtigen Weg. Was man in der Phase tun sollte, ist, sich eben einige Kandidaten auszusuchen. Nicht auf die eine super Idee zu setzen, sondern möglichst viele Nischen ausfindig zu machen, in denen man sich sicher bewegen kann, weil man zum Beispiel auch Teil von dieser Zielgruppe ist, weil man bestimmte Vorlieben auch hat, also beurteilen kann, wofür würde ich denn selber Geld ausgeben und wofür nicht. Dann muss man aber diesen Satz an Kandidaten irgendwie ausdünnen, beziehungsweise seinen letztlichen Goldesel dann damit auch finden. Und dazu gibt es bei Tim Ferriss auch ein paar witzige Anregungen, wie man so eine Muse dann testet. Also ich weiß nicht, wer von unseren Zuhörern jetzt da zum Beispiel schon mal Google AdWords benutzt hat. Nicht AdSense, also Anzeigen auf seiner Website schalten, sondern AdWords, um selbst anderswo Anzeigen zu schalten auf anderen Websites. Aber das ist zum Beispiel ein guter Weg, um mal verschiedene Varianten von Online-Anzeigen gegeneinander zu testen. Also man benutzt einfach verschiedene Stichwörter, Schlagwörter und schaut im Prinzip, was zu den meisten Bestellklicks dann geführt hat. Da wird es auch ein bisschen fies. Also bei Tim Ferriss finden sich so ja leicht anrüchige Ratschläge, wie so eine Pseudo-Website aufzubauen mit ja Angeboten, die wesentlich besser aussehen als bei der potenziellen Konkurrenz, mit Bestelllink sogar. Und wenn man dann auf den Link klickt, dann kommt man auf eine Seite, auf der nur noch steht: Ja, leider können wir im Moment nicht liefern und so weiter und so weiter und so
Ja.
weiter. Das ist natürlich schon fies. Also ich bin mir da nicht so sicher, ob man nicht seine Kundschaft damit vergrault. Aber er benutzt es eben als Mittel, um die Bestellklicks zu zählen. Und dann zieht er eben seine Rückschlüsse daraus, welche Anzeigentexte führen zu den meisten Bestellklicks.
Ja.
Und auf der Schiene macht er dann weiter.
Sehr clever fand ich ja auch, dass er darüber sogar den Buchtitel gefunden hat. Dass er
Ja.
verschiedene Buchtitel ausprobiert hatte und die 4-Stunden-Arbeitswoche war der mit den meisten Klicks.
Ja, führt ein bisschen weg vom Thema, ist aber auch eine ganz witzige Sache, dass er das Buch auch gar nicht so fertig hatte und damit hausieren gegangen ist, ne? Er hat
Ah,
tatsächlich
das wusste
eigentlich
ich
nur so ein
nicht.
Grobkonzept gehabt, hat damit mehrere Verlage beackert. Das war ein Tipp, den er von einem Erfolgsautor bekommen hat und hat dann erst das Buch tatsächlich so fertig geschrieben, weil wenn er mit einem fertigen Buch gekommen wäre, hätte es auch keiner genommen. Das ist auch so ein Fall von die Muse testen, ob
Ja.
es denn überhaupt funktionieren kann.
Ja, ich finde halt allgemein so diese ganzen Kleinigkeiten, die er im Buch vorstellt, halt so die Prinzipien dahinter, finde ich halt sehr interessant. Einige Sachen sind mir ein bisschen zu wenig altruistisch. Er ist halt, ja, sehr amerikanisch, muss ich halt sagen.
Ja, je nachdem, wie man es sieht, aber wenn man jetzt zum Beispiel mal nachschaut, was er mit dem Geld, was er auch durch das Buch verdient hat, alles macht, kann man eigentlich nicht so sagen, dass er zu wenig altruistisch sei. Es ist ja auch nicht unbedingt das Ziel, jetzt nur noch altruistische Sachen zu machen. Man will ja auch Spaß haben. Wenn das zufällig das Gleiche ist, schön, aber man arbeitet ja nicht nur, um es dann an andere weiterzugeben. Also verstehe ich die Kritik in diese Richtung nicht so ganz. Also muss ich ganz ehrlich
Ja.
sagen.
Hast du dir mal die Sachen auf seiner Webseite weiter angeguckt? Der hat ja so einige Dinge, die zum Beispiel ermöglichen, einen Kalkulator, mit dem man sich eben sein Zieleinkommen berechnen kann und
Ja,
so
ja,
weiter.
ja. Das ist ein bisschen heikel, weil es hauptsächlich auf amerikanische Verhältnisse gemünzt ist. Man kann natürlich jetzt ein amerikanisches Einkommen nicht mit einem deutschen ohne weiteres vergleichen. Die Steuersätze sind ganz unterschiedlich. Und was bei uns zum Beispiel ein super Einkommen ist, ist in den USA eigentlich ein ziemlich schlechtes, rein von den Zahlen her gesehen, weil man ja nicht berücksichtigt dabei, dass bei uns zum Beispiel der Arbeitgeber Rentenversicherung, Sozialversicherungsbeiträge zahlt. Also all das, was man in Amerika im Prinzip von seinem Einkommen erst noch selber abzwacken muss. Also die Zahlen kann man da nicht so ganz vergleichen. Ich halte seine Sparrate von so 3 bis 30% eigentlich für ganz angemessen, muss ich sagen. Er sagt ja im Prinzip, für später sollte man noch ungefähr, wenn man das Nötigste sich zusammenkalkuliert hat, nochmal 30% draufpacken und das Geld dann eben auf die Seite legen. Also er ist nicht doof in der Hinsicht. Manche kritisieren, er würde da nur für den Tag leben. Aber das ist ganz und gar nicht so. Propagiert er auch nicht. Und dass man sich selber etwas auf die Seite legt, das ist durchaus in der Theorie mit enthalten. Also wird nicht übergangen und auch nicht auf die Seite gedrückt.
Ja, man kann schnell zu der Auffassung kommen, dass es halt nur darum geht, dass man nachher nur noch rumhängt und überhaupt nichts mehr macht. Darum geht es ihm ja überhaupt gar nicht.
Nein, das ist ja auch der Punkt, den man eigentlich schon ganz am Anfang in seiner Definitionsphase angepackt haben muss. Also wenn ich gar nicht weiß, was ich mit meinem Leben anfange, wenn ich die Arbeit subtrahiert habe, also wenn ich gar nichts Tolles dafür in mein Leben hinein addieren kann, ja, dann bleibe ich vielleicht doch besser Angestellter. Das ist ja auch der Knackpunkt, warum viele Leute Schwierigkeiten haben, die Frage zu beantworten, was für Ziele hast du in deinem Leben? Also das ist eine Frage, die ist eben schon extrem philosophisch.
Vor allem
Tim.
dann, wenn.
Ja. Also Tim geht da den Weg, dass er eben über ja, Excitement geht, was man vielleicht mit helle Freude übersetzen kann. Also dass man versucht, wirklich sich in die Situation zurückzuversetzen, wo man helle Freude gespürt hat, wo man ganz begeistert war, wo man im Flow war, wo man alles um sich herum vergessen hat. Und dann von da aus weitergeht und sich überlegt, was hat da jetzt eigentlich dahinter gesteckt? Was hat mich da so befriedigt oder womit war ich da so glücklich?
Ja, vor allen Dingen, wenn man, glaube ich, lange im Rat Race gefangen war, ist es halt schwer, dann wirklich die gewonnene Zeit, also diese Leere halt auch mit Dingen zu füllen, die man halt wirklich gerne machen möchte. Was nimmst du denn persönlich mit von dem Buch? Was hat sich für dich geändert durch das Buch?
Also für mich kam es zum Beispiel zur genau richtigen Zeit. Ich bin ja seit einiger Zeit selbstständig und habe daraus viele Ideen geschöpft, wie ich den unangenehmen Teil meiner Arbeitszeit wesentlich stärker reduzieren kann. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, das rührt schon daher, dass ich eben jetzt Freiberufler bin. Also die Leute, die meine Dienstleistungen einkaufen, die überlegen sich das relativ genau, wofür sie mich einsetzen. Ich glaube, wenn ich zurückblicke auf meine Angestelltenkarriere, ich war ja Softwareentwickler, Teamleiter, Consultant, Trainer, bis hin zum Abteilungsleiter dann am Schluss, dann musste ich sagen, dass meine Arbeitszeit da manchmal ja, relativ ungenierter verplempert wurde als jetzt. Jetzt, wo es meine Auftraggeber wirklich etwas kostet, wo sie tatsächlich auch mit mir kalkulieren, mich als Geldfaktor sehen, mache ich eigentlich wesentlich sinnvollere Sachen als vorher, zum Teil. Das habe ich ja, im Prinzip jetzt nochmal bestätigt bekommen, dadurch, dass ich das Buch gelesen habe. Und es rüttelt natürlich auch an althergekommenen Vorstellungen. Es ist ja auch nicht so, dass jetzt die Einwände, die vorgebracht werden oder die Probleme, die manche damit sehen, jetzt wirklich sachlich begründet sind, sondern da spricht im Grunde genommen auch wirklich die nackte Angst heraus. Was kann man denn überhaupt noch machen? Also das Freiberuflertum wird zwar schon als unsicher gesehen, aber den Leuten wird auch mehr und mehr bewusst, dass ja, das Dasein als Angestellter extrem risikobehaftet ist auch. Also, dass sich bestimmte Gewissheiten auflösen, dass sich Loyalitäten auflösen, das macht schlichtweg auch Angst und dann möchte man vielleicht auch manchmal Sachen positiv sehen, die gar nicht mehr so positiv sind. Das ist im Grunde genommen auch was man sich durch das Buch ein bisschen abgewöhnen kann. Also da wird schon kräftig an bestimmten ja, Vorurteilen oder vorgefassten Meinungen gerüttelt.
Du hast dich ein bisschen umgesehen. Wo kann man noch mehr über die 4-Stunden-Arbeitswoche rausfinden? Es gibt eine Webseite von Tim Ferriss selbst. Was kann man sich darüber hinaus noch angucken? Gibt es noch irgendwas Interessantes, worüber du gestolpert bist?
Ja, meine eigene Website natürlich, aber das wolltest du jetzt nicht hören. Was man sich auf jeden Fall angucken sollte, ist die ganzen Online-Marktplätze.
Ja.
Also ich möchte jetzt wirklich keine Namen nennen, das findet man auch so raus, wenn man das recherchieren möchte. Aber sich einfach mal den Mechanismus anzugucken, wie sowas funktionieren kann. Und auch speziell das Augenmerk darauf zu richten, dass es nicht darum geht, den billigsten zu finden, sondern sich auch mal die Bewertungen anzugucken, was für typische Probleme es gibt. Ich würde, wenn ich selbst jetzt nochmal anfangen müsste, damit Teile meines Lebens outzusourcen, würde ich versuchen, nach und nach ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Das ist ein bisschen ein anderer Aspekt, als vielleicht von Tim selber präsentiert wird im Buch. Da geht es ja darum, nur Sachen auszulagern, die man wirklich idiotensicher beschreiben kann, wo man ganz klare Deadlines setzen kann und ganz klare Budgetgrenzen setzen kann. Für mich war es ja auf lange Sicht ein bisschen wichtiger, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Also man fängt mit idiotensicheren Sachen an und arbeitet sich dann langsam vor, mehr und mehr Sachen aus der Hand geben zu können, die einem nicht wirklich wichtig sind. Und wo man unter der Hand auch unter dem Strich auch dann Geld sparen kann, wenn man die nicht selber macht, sondern sie machen lässt. Also da würde ich vielleicht ein bisschen einen anderen Weg gehen als im Buch jetzt vorgeschlagen.
Ja. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ist dir noch irgendwas wichtig, was du noch loswerden möchtest?
Jetzt in puncto 4 Stunden Arbeitswoche nicht. Nein, ja, vielleicht zum Tonabnehmer. Ich freue mich, dass eine nächste Folge kommt und fühle mich natürlich super geehrt, dass ich da Teil von der zweiten Staffel sozusagen bin.
Na klar.
Freut mich riesig und ich hoffe auch wirklich, dass du da weitermachst, weil das ist eine Sache, die ich mir jedes Mal reinziehe. Also es gibt einige Podcasts, die habe ich nur abonniert, um sie ab und zu mal zu hören, aber vom Tonabnehmer habe ich bis jetzt wirklich jeden bis zum Ende gehört und habe auch keinen bereut davon.
Ja, freut mich, dass wir da einen neuen Auftrag mit dir machen konnten. Gut, ich hoffe, dass wir auf deiner Webseite dann auch lesen können, vielleicht wie die 4HWW, wie es abgekürzt wird bei dir, dann vielleicht auch besser an die deutsche Kultur, an die deutschen Werte und Tugenden angepasst werden müsste oder könnte oder sollte. Und
Ja, ich versuche auch immer ein paar Splitter so mit reinzubringen. Wenn ich nicht genügend Material für ein Blog-Posting zusammen habe, dann stelle ich auf Evoment auch in meine Linkliste, die ist oben auch im Kopf angeführt, kann man draufklicken, frische Links, stelle ich auch so kleine Splitter ein, die ich eben so gefunden habe und die in den Bereich passen. Zum Beispiel, wenn ich einen guten Online-Dienstanbieter gefunden habe. Also das kann man auch als RSS-Feed abonnieren und sich dann entsprechend auf dem Laufenden halten, wenn ich tatsächlich etwas finde, was ich auch selber ganz gerne benutze.
Ja, finde ich auch gut. Also langsam mausert sich die Seite zu einem deutschen 43 Folders mit den üblichen Verdächtigen, also Getting Things Done und den Seven Habits und so weiter. Freue mich auch auf weitere Sachen, die zu lesen.
Jo.
Gut, Wolf,
Gut.
dann herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ja, ich danke dir.
Hat viel Spaß gemacht.
Jo.
Tschüss.
Und mach weiter so. Tschüss.